Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Alexandra Gerlach.
Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Forum Frauenkirche, das wir aufgrund der aktuellen Pandemielage ausnahmsweise nicht aus der Kirche, sondern aus dem Studio senden. Unser Podium ist eine Kooperation von Deutschlandfunk Kultur, der Stiftung Frauenkirche Dresden und der Sächsischen Zeitung. Wir schauen heute auf die Lehren aus dem 20 Jahre langen internationalen Militäreinsatz in Afghanistan, der Mitte August völlig überstürzt, abgebrochen und beendet wurde. Es war das bittere Ende eines Kriegszuges gegen den Terror, genau 20 Jahre nach den verheerenden Anschlägen vom 11. September in den USA. In der westlichen Allianz hat die Aufarbeitung des Einsatzes begonnen. Diese Woche haben sich die Außenminister der NATO in Riga mit der Auswertung des Einsatzes befasst. Die Kernfrage: Welche Lehren sind aus dem Einsatz in Afghanistan zu ziehen? Das ist auch unser Thema jetzt und ich begrüße dazu unsere Gäste. In Berlin begrüße ich Thomas de Maizière, den ehemaligen Bundesverteidigungs- und auch langjährigen Bundesinnenminister. Herzlich willkommen in der Runde.
Guten Abend.
Thomas Kleine-Brockhoff, Vizepräsident des German Marshall Fund of the United States. Auch Ihnen herzliches Willkommen.
Guten Abend.
In Brüssel begrüße ich den Terrorismusforscher Peter R. Neumann, der am King's College in London forscht und derzeit aber in Brüssel unterwegs ist. Herzlich willkommen auch an Sie.
Hallo, guten Abend.
Und aus Stuttgart zugeschaltet ist Emran Feroz. Er ist österreichisch-afghanischer Journalist und Buchautor und hat jüngst ein Buch veröffentlicht über diesen langen Afghanistan-Krieg. Dazu später mehr. Und last not least, Andrea Jeska ist bei uns zu Gast. Sie ist Journalistin und Buchautorin und sie begrüße ich jetzt in Schleswig-Holstein. Hallo.
Guten Abend.
Schön, dass Sie alle da sind. Steigen wir gleich ein und schauen zunächst noch mal ganz kurz auf den August zurück. Frau Jeska, Sie sind, ich habe es eben gesagt, Journalistin und Sie haben vielfach Afghanistan bereist, so auch im August. Sie waren dort bis unmittelbar vor dem Abzug der US-Amerikaner. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie Mitte August hörten, die Taliban seien zurück in Kabul und übernehmen die Macht?
Also das war schon ein Gefühl von Schock und Entsetzen. Der erste Gedanke ging natürlich an Kollegen und Bekannte, die man in Afghanistan hat, an Interviewpartner, mit denen ich kürzlich noch geredet hatte. Und die Frage war, was wird jetzt aus denen? Und ich bekam dann auch sehr, sehr viele panische E-Mails und WhatsApp-Messages von Leuten, die alle sagten, um Gottes Willen, ich will hier raus, ich verstecke mich, ich habe Angst, kannst du was tun?
Herr Feroz, was haben Sie gedacht in dem Moment? Auch Sie sind häufig dort unten unterwegs gewesen und kennen sich dort gut aus. Sie sprechen die Sprache des Landes. Was ging Ihnen in dem Moment durch den Kopf?
Nun ja, ich muss zugeben, dass ich erstmal von diesem Domino-Effekt, der in den anderen Provinzen stattgefunden hat, nicht so sehr überrascht war, weil in den Distrikten rundherum hatten sich die Taliban schon lange positioniert und aus dem Schatten agiert. Und das war tatsächlich auch in einigen Distrikten Kabuls mehr oder weniger der Fall. Aber dass dann die Hauptstadt selber also so schnell gefallen ist in die Hände der Taliban, dass der Präsident ja in einer Art Nacht-und-Nebel-Aktion flüchtet und das Ganze so schnell geht, das hat mich dann schon auch überrascht. Und mich haben dann gleichzeitig auch viele Nachrichten erreicht, eben nicht nur von Kollegen jetzt oder von Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sondern auch von Freunden, Verwandten, Bekannten. Ich habe noch sehr viel Familie in Afghanistan. Und das war ein Gefühl der Angst und der Unwissenheit, die diese Tage dominiert hat.
Ein Gefühl der Unwissenheit und auch der Unruhe dürfte auch Sie, Herr Neumann, beschlichen haben. Ich habe ja gesagt, Sie sind Terrorismusforscher, sind sehr bekannt in dieser Funktion. Was haben Sie in dem Moment sofort gedacht, kombiniert?
Naja, so ganz einfach ist mir das auch nicht gefallen. Ich habe zuerst natürlich erstmal an die Leute dort gedacht, aber dann natürlich auch daran, dass ich mich selber in meiner eigenen Karriere im Prinzip seit 20 Jahren mit diesem Problem beschäftige und damit beschäftige, dass ja eigentlich immer das Ziel war, dass genau das verhindert werden sollte und genau das jetzt eingetroffen ist. Also irgendwie so eine totale Realisation, dass der Super-GAU eingetreten ist und man sich jetzt überlegen muss, wie es weitergeht.
Herr de Maizière, welche Bilanz haben Sie gezogen? Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Sie hat einen relativ hohen Blutzoll zahlen müssen, für deutsche Verhältnisse allemal. 59 gefallene deutsche Soldaten. Was haben Sie an dem Tag gedacht und wie bitter war das?
Ich habe exakt an die Angehörigen der gefallenen Soldaten gedacht. Mit einigen von ihnen habe ich bis heute Kontakt und habe mich versucht, in ihre Lage zu versetzen, was natürlich nicht geht, aber ich habe es versucht. Und sicher haben sie sich die Frage gestellt, war jetzt der Tod meines Sohnes, meines Mannes, war das jetzt eigentlich umsonst und vergeblich? Oder welchen Sinn hat dieser Tod gehabt? Bis heute denke ich natürlich daran, und das wird bei den Lehren auch zu diskutieren sein.
Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Zunächst nochmal eine Frage an Herrn Kleine-Brockhoff. Haben Sie sich damals Sorgen gemacht, dass dieses doch ja unrühmliche Ende dieses Einsatzes für das deutsch-amerikanische Verhältnis kompliziert und auch nachteilig sein könnte?
Das war eigentlich eher nachgeordnet. Meine erste Reaktion war, wenn dort Taliban-Kämpfer mit Kalaschnikow auf Mopeds einfahren und nicht gekämpft wird, wer hat da mit wem verhandelt? Oder waren die Taliban vielleicht genauso überrascht wie wir? Das ist eigentlich eine Frage, die ich bis heute nicht richtig beantwortet bekommen habe.
Herr Neumann, die Taliban bitten die westliche Welt um Unterstützung, damit sie ihre Flughäfen wieder betreiben können. Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen?
Ja, der Schluss, der sich daraus ziehen lässt, ist, dass die Taliban in den letzten 3 Monaten ganz große Schwierigkeiten gehabt haben, größere Schwierigkeiten, als sie eigentlich angenommen hatten, dass sie möglicherweise auch selbst von der Zügigkeit ihres Siegeszuges überrascht waren und dass sie nicht in der Lage sind, das Land vernünftig zu regieren. Und das ist der eine Punkt, wo der Westen vielleicht jetzt noch so ein bisschen Einfluss oder einen kleinen Hebel hat, weil natürlich die Taliban großes Interesse daran haben, die humanitäre Notsituation, die in Afghanistan existiert, zu beheben.
Die Frage, die sich ja auch stellt, ist, gibt es überhaupt die Taliban?
Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass viele der Taliban, die jetzt gekämpft haben und die jetzt sozusagen dran sind, dass das Taliban sind, die waren vor 20 Jahren noch gar nicht geboren. Also das ist eine neue Taliban-Generation und wir haben durchaus innerhalb der Organisation große Spaltungen. Wir haben eine ältere Generation, mit denen jetzt der Westen zum Beispiel in Katar verhandelt. Die sind oftmals weiser und erfahrener und wollen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Und dann gibt es die jungen Kommandeure, die durchaus ideologischer drauf sind und die das Gefühl haben, sie haben diesen Sieg errungen und sie können sich jetzt durchsetzen. Also auch innerhalb der Organisation selbst gibt es ganz, ganz große Auseinandersetzungen, die nicht unbedingt den Verhandlungen zuträglich sind.
Herr Ferros, wir haben ja gleich nach der Machtübernahme der Taliban sehr widersprüchliche Bilder aus Afghanistan gesehen. Einerseits martialisch ausgerüstete Kämpfer, andererseits gab es dann im Fernsehen einen Sprecher, der sah eigentlich immer sehr, ja, sehr zivilisiert aus und der war sehr höflich und so. Da stellt sich ja die Frage, mit wem muss man da eigentlich jetzt irgendwie ins Gespräch kommen? Wie viele Taliban-Gruppen gibt es denn da und was wissen Sie über die aktuellen Zustände in Afghanistan?
Nun ja, also ich denke, Herr Neumann hat das auch ganz gut beschrieben gerade. Es gibt innerhalb der Taliban verschiedene Strömungen, sage ich mal, verschiedene Denkweisen und vor allem Gräben zwischen der jungen Generation, die gekämpft hat. Ich habe auch viele junge Taliban-Kämpfer gesehen, die mit diesem Krieg aufgewachsen sind, also 17-, 18-, 19-jährige Burschen und dann eben nochmal die ältere Generation. Was man aber beachten sollte, in den letzten 20 Jahren gab es halt auch viele falsche Analysen, was diese Gruppierung betraf. Also es wurde oft so dargestellt, als ob die Taliban irgendwie aus 20 verschiedenen Akteuren bestehen würden. Es wurde oft nicht richtig definiert, dass das sogenannte Haqqani-Netzwerk ein militärischer Flügel der Taliban ist und keine gesonderte Gruppierung. Und diese Analysen setzen sich bis heute fort. Es gab bis vor einigen Wochen noch Berichte, dass die Haqqani-Kämpfer zum Beispiel den Taliban-Führer, der die Gespräche in Doha geleitet hat, Mullah Bradar, getötet haben sollen. Und das waren einfach Fake News. Also es gibt hier Differenzen, aber wir haben es hier schon mit einer strukturierten und geeinten Gruppierung zu tun. Das einerseits. Und mit wem man jetzt verhandeln soll, da ist das Problem eben, dass vor allem diese Kämpfer, die in den letzten 20 Jahren präsent waren, vor Ort waren, nicht in Katar waren, nicht in irgendwelchen klimatisierten Hotels waren und dort das beste Essen genießen konnten, sondern wirklich irgendwo in den Bergen verschanzt oder ja, unter sehr harten Bedingungen einfach gelebt haben und gekämpft haben, dass diese Menschen jetzt sagen, jetzt sind wir an der Reihe und uns interessiert das gar nicht, was da so international abgeht oder wie man sich auf der internationalen Bühne zu verhalten hat. Selbst jene Taliban-Führer, die an den Verhandlungen beteiligt waren in den letzten Jahren, die, und da zitiere ich Herrn Sultan Barakat, der für das Doha-Institut in Katar tätig ist und eigentlich diese Taliban-Gespräche zum Teil mitgemanagt hat und die Taliban gebrieft hat, der hat mir da in einem Gespräch gesagt, they have a long way to go. Und da meinte er gar nicht jetzt diese Männer, die wir in den letzten Tagen oder Wochen gesehen haben, sondern tatsächlich die politische Führung. Das macht das Ganze natürlich noch mal schwieriger.
Es hat ja auch erstaunt, wie schnell die politische Führung eigentlich weg war, nachdem die Amerikaner quasi den Abzug mit großem Nachdruck durchgeführt haben, dass dann plötzlich alles auseinanderfiel, auch die Armee nicht angepackt hat, die afghanische, die ja mühevoll ausgebildet worden war. Worauf ist denn das zurückzuführen eigentlich?
Wir haben es schon mit einem drastischen Elitenversagen zu tun. Und der ist auch, wir kommen halt später noch drauf, weniger den internationalen Streitkräften anzulassen, als eher der gescheiterten zivilen Mission, die es natürlich auch gab. Und diese Elite, die hat sehr schnell, nachdem einseitig die US-Seite gesagt hat, wir ziehen ab, nicht condition-based, wie man sagt, auf der Basis von Bedingungen, sondern kalenderbezogen, dann und dann ziehen wir ab, haben die einfach abgewogen, haben gesagt, was passiert hier und haben offenbar Geschäfte gemacht. Sie haben Übergaben organisiert, auch Generäle haben das gemacht. Und deswegen waren sie so schnell weg und das konnte man gar nicht von außen so schnell mitkommen, wie das stattgefunden hat. Man muss wissen, dass viele dieser Eliten sowieso doppelte Pässe haben, in den USA, in England ausgebildet waren, internationale Kontakte haben, sicher auch Vermögen im Westen. Und das ist im Grunde die größte Enttäuschung, dass da eine junge Generation herangebildet worden ist, die in der Schule war, die angefangen hat, ihr Land aufzubauen. Und sie wurde schmählich im Stich gelassen von ihren Eliten.
Sie haben gerade die zivile Mission angesprochen. Das betraf ja vor allen Dingen auch den Bundeswehreinsatz. Da ist immer wieder darauf verwiesen worden, wie sehr die deutschen Soldaten geholfen haben, die Infrastruktur in diesem geschundenen Land aufzubauen. Und da fragt man sich jetzt, wie wirkt das nachhaltig weiter? Kann das überhaupt weiterwirken? Und ist die Unterstützung der Zivilgesellschaft eine Errungenschaft in diesem langen Einsatz gewesen? Frau Jeska, wie sehen Sie das? Ist das einer der Erfolgsfaktoren in dieser Bilanz oder wie fällt das aus, Ihr Urteil?
Also ich glaube eher, dass es genau das Gegenteil ist. Auf meiner ersten Reise nach Afghanistan 2002 waren wir in einem Tal mit Nomaden, mit denen wir gesprochen haben, sehr arme Menschen, die auch nur von ihren Herden lebten und außer ihrem Tal auch noch nicht viel gesehen hatten. Und die haben mir damals erzählt, dass sie im Winter von den Amerikanern bombardiert worden waren oder vielleicht auch von den afghanischen Streitkräften und den Höhlen überlebt haben und haben dann zum Ausdruck gebracht, dass sie gar nicht wissen, wie ihnen eigentlich geschah und warum das alles war. Und dann stellte sich heraus, also die hatten nicht nur keine Vorstellung davon, was Hochhäuser sind, sondern auch keine Vorstellung davon, wo Amerika liegt. Und haben dann weiter Fragen gestellt und schließlich habe ich ihnen mit einem Stock eine Weltkarte in den Sand gemalt. Und daraufhin ist eine Riesendiskussion entbrannt. Und als ich dann nachgefragt habe, worum es denn eigentlich geht und warum die Leute so aufgeregt sind, kamen dann raus, die wussten nicht, dass die Erde eine Kugel ist. Und deren Vorstellung war, hinter ihrem Tal kommt ein weiteres Tal und noch ein Tal und noch ein Tal. Und damals habe ich schon gedacht, Wie soll das eigentlich funktionieren? Und wir haben damals schon unglaublich viel Armut gesehen. Und auf jeder meiner Reisen, die ich gemacht habe, ist diese Armut schlimmer geworden, weil es irgendwann so eine Kombination auch gab mit dem Klimawandel, mit den Dürren. Und wenn wir auf die Zahlen gucken, 2002 hat damals das Welternährungsprogramm gesagt, dass, ich meine, 6 Millionen Menschen Hilfe brauchen, Nahrungshilfe. Jetzt sind es 23 Millionen und das ist natürlich auch den Flüchtlingen und den Kämpfen geschuldet, aber trotzdem im Laufe dieser Jahre ist die Zahl derjenigen, die auf Nahrungshilfe angewiesen sind, immer und immer mehr gestiegen. Und auch das ist auch das, was ich auf meinen Reisen dann persönlich gesehen habe, dass die Menschen, denen ging es immer schlechter eigentlich. Jedenfalls denen auf den Dörfern. Natürlich gab es die Elite in Kabul, der es besser ging, aber dem größten Teil der Landbevölkerung nicht.
Ja, da würde ich dann gern noch mal die beiden Gäste in Berlin noch mal fragen, Herrn de Maizière und Herrn Kleine-Brockhoff. Wie fällt denn Ihre Bewertung der Ergebnisse aus der Rückschau aus? Was wurde tatsächlich erreicht?
Wenn man sich den Einsatz anguckt und sich die Frage stellt, was hat's gebracht, dann muss man doch zunächst mal sagen, dass der Angriff seinerzeit einfach unvermeidlich gewesen ist, eine Selbstverteidigung. Die Frage ist, was danach geschah, denn der militärische Teil war ja relativ bald relativ erfolgreich. Und dann ist die Frage, ob die Ambition, die dahinter steckte, ein Land, das so strukturiert ist, jedenfalls teilweise so strukturiert ist, wie Frau Jeska eben beschrieben ist, ob die Ambition, es umzugestalten in eine nicht nur stabile Regierungsform, die auch noch zentralistisch sein sollte in einem Land, das in verschiedene Völkerstämme gespalten ist, überhaupt jemals realistisch war. Und dann es auch noch mit zivilgesellschaftlichen, mit staatlichen, gar mit demokratischen Strukturen auszustatten. Und das kann ich mir eigentlich nur erklären mit einer westlichen Vorstellung, die sich nach 1990 nicht an Afghanistan festgemacht, aber nach 1989 breit gemacht hat, dass die Demokratie eigentlich die einzig legitime und sich in der Welt durchsetzende Regierungsform sein würde, und der Glaube war verbreitet, dass man sie verbreiten würde. Verbreiten würde mit zivilen Mitteln und verbreiten würde mit militärischen Mitteln. Es war auch eine Legitimation, die notwendig war, um unserer eigenen Bevölkerung den Einsatz von Machtmitteln glaubhaft zu machen. Aber daraus wurde eine erhebliche Überdehnung des Anspruches dieses Einsatzes, und daran ist das Scheitern am Ende zu bemessen. Gar nicht so sehr an den militärischen Fragen. Ich fand, Herr de Maizière hat das eben richtig gesagt. Nicht der militärische Teil ist gescheitert, sondern der zivile Teil.
Ja, will zunächst Frau Jeska etwas widersprechen, weil sie sagt, es wäre immer schlimmer geworden. Also es ist eine ganze Generation zur Schule gegangen, auch Mädchen. Die Gesundheitsversorgung hat erheblich zugenommen. Die Elektrizitätsversorgung hat zugenommen. Die Infrastruktur hat sich verbessert. Das muss man auch auf der Habenseite sehen, aber deswegen hätte man ja diesen Einsatz nicht gemacht. Richtig, da stimme ich Herrn Kleine-Borkow zu. Der Grund des militärischen Einsatzes war ja nicht Regime Change oder Nation Building, wie man sagt, sondern es war zu verhindern, dass weiterhin von Afghanistan aus der Terror in die Welt transportiert wird. Und dieses Ziel ist relativ bald erreicht worden. Und dann war das Problem, wie zieht man dann wieder ab, ohne die Sorge zu haben, dass das wieder geschieht. Wir dürfen nicht die Rolle Pakistans in dem Zusammenhang vergessen. Weiß Herr Neumann sicher genauso gut wie ich. Das führt vielleicht jetzt auch ein bisschen zu weit. Und das ist das Problem, und das wird eine Lehre sein. Wenn man hineingeht, müsste man jedenfalls ungefähr auch wissen, wie man herausgeht. Und dann sind die Ziele, wenn man so will, gewechselt worden. Nach dem Kampf gegen den Terror, der erfolgreich war, heißt es, jetzt bauen wir ein stabiles Afghanistan auf, weil wir so nicht rausgehen können. Und das war wahrscheinlich zu illusorisch.
Heißt das, hat man den Auftrag nicht richtig gefasst oder hat man die Notwendigkeit nicht gesehen, dass man hätte differenzieren müssen in dem Auftrag?
Der Auftrag war am Anfang richtig gefasst. Der war auch alles in allem halbwegs erfolgreich. Und dann hat man den Auftrag stückweise politisch verändert, auch um die Akzeptanz in Deutschland zu erhöhen. Damit ist aber nicht im Grunde eine veränderte Agieren vor Ort möglich gewesen. Soldaten können nicht Ministerien aufbauen, die können nicht eine unkorrupte Justiz herstellen, sie können nicht die Justizvollzugsanstalten organisieren. Und da war die große Lücke, und das ist letztlich nicht das zivile Mandat, wenn man so will, ist nicht wirklich gelungen. Vielleicht konnte es nicht gelingen, aber es ist nicht gelungen.
Nun hat ja Herr Kleine-Borkow gerade eben gesagt, der Angriff damals oder der Eingriff oder Einsatz war eine Notwendigkeit nach diesen verheerenden Anschlägen 9/11. Und dann gab es dazu noch das Zitat von Ex-Verteidigungsminister Peter Struck, als es darum ging, ob die Deutschen die USA dort unterstützen würden oder nicht, dass auch unsere Sicherheit am Hindukusch verteidigt würde. Herr Neumann, wie sicher können wir uns denn jetzt wieder fühlen?
Ja, also das war natürlich schon ganz korrekt. Es war ja tatsächlich so, dass die Anschläge in Amerika am 11. September 2001 von Afghanistan aus organisiert wurden und dass es deswegen richtig war, dass man dort reingegangen ist und gesagt hat, die Infrastruktur, die dort existiert von Al-Qaida und von ähnlichen Gruppen, die muss zerstört werden. Und dann hat ja auch Herr de Maizière vollkommen richtig gesagt, dann hat sich allerdings 2002, 2003 die Mission schleichend oder zum Teil sogar ziemlich schlagartig geändert und man hat angefangen darüber zu reden, wie man Afghanistan stabilisiert, wie man dort Menschenrechte durchsetzt, wie man dort Frauenrechte wahrt. Und die Mittel, die dafür eingesetzt wurden, die haben dann nicht mehr zur Mission gepasst. Und das war das Problem. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt heute die Situation anschauen, denke ich, ist es noch total offen, was da jetzt draus wird in Sachen Terrorismus. Ich denke, dass natürlich die Gefahr existiert, dass dort wieder transnationale terroristische Organisationen zurückkommen, sich dort wieder einnisten oder zum Teil sogar von den Taliban toleriert werden. Andererseits ist es so, dass solche Organisationen wie zum Beispiel Al-Qaida oder der IS im Gegensatz zu vor 20 oder 25 Jahren auch Alternativen haben. Also die müssen nicht mehr bis ganz nach Afghanistan, die können nach Libyen, die können nach Syrien, die haben leider Gottes heutzutage mehr Möglichkeiten. Deswegen bin ich noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass Afghanistan wieder die Rolle spielen wird, die es vor 25 Jahren für den Terrorismus gespielt hat.
Und der IS hat schon Anschläge gegen die Taliban gemacht.
Das ist richtig. Das darf man also nicht vergessen. Taliban und IS stehen sich alles andere als freundlich gegenüber. Und das hat damit zu tun, dass der IS natürlich quasi einen Alleinvertretungsanspruch hat. Der IS sagt, wir sind das Kalifat, es kann nur ein Kalifat geben und wir können keine anderen, auch nicht Islamisten, neben uns dulden.
Die US-Schwäche in Afghanistan, wenn wir uns die nochmal anschauen, dieser doch wirklich unrühmliche, schnelle Aufbruch, was bedeutet das denn jetzt für die Zukunft im Umgang mit dem politischen Islam, also konkret zum Beispiel den Atomverhandlungen mit dem Iran? Herr Kleine-Brockhoff, was denken Sie? Wird es die USA schwächen?
Natürlich schwächt es die USA. Erstmal schwächt es diesen Präsidenten. Schwächt ihn schon mal innenpolitisch, weil die Kompetenzvermutung nach Trump, dass da jemand ein Erwachsener im Weißen Haus ist, dieses ist gestört. Also innenpolitisch schwächt es. Außenpolitisch ist das natürlich ein Fest für alle jene, die amerikanische Intervention von jeher kritisch gesehen haben. Und es wird sie auch schwächen im Umgang mit anderen Staaten. Selbstverständlich ist die amerikanische Dominanzvermutung so nicht aufrechtzuerhalten. Das wird ein Problem für Biden deshalb sein, weil er ja die amerikanische Außenpolitik restrukturieren oder refokussieren wollte auf den Konflikt unserer Tage. Und damit ist ihm mit dem schnellen, überstürzten Abzug im Grunde das Aufräumen der Altlasten, so hat er das ja gesehen, ist ihm nicht gelungen. Das wird Konsequenzen haben. Innen- und außenpolitisch.
Die NATO-Außenminister haben sich dazu jetzt ja auch ihre Gedanken gemacht in Riga. Herr de Maizière, die Frage an Sie, weil Sie ja langjährig auch mit der NATO zu tun hatten als Bundesverteidigungsminister, können wir uns überhaupt noch auf die USA verlassen?
Ja, immer wir Deutschen sind Nutznießer eines Konzepts von Regime Change, muss man mal sagen. Ja, die Amerikaner sind in den Krieg gezogen, um Hitler-Deutschland zu besiegen und hier eine Demokratie aufzubauen. Es gibt kluge Leute, die sagen, die einzigen Nation Building, die funktioniert hat in jüngster Zeit, war Deutschland und Japan. Und deswegen sollten wir etwas zögerlich sein, denn wenn man das nicht macht, dann hat das seinen Preis. Dazu würde ich gerne gleich noch eine Bemerkung machen. Man muss unterscheiden zwischen dem sogenannten Bündnisfall, den hatten wir hier übrigens, also dass es einen Angriff auf einen NATO-Staat gibt und dann kann es und darf es keinen Zweifel geben, dass es dann eine entschlossene Antwort der ganzen NATO findet. Oder aber die sogenannten Out-of-Area-Einsätze, also Einsätze außerhalb des NATO-Gebiets. Da ist es eine Frage der politischen Abwägung, ob man hier einschreitet oder nicht. Da, denke ich, wird in der NATO darüber zu reden sein, ob und unter welchen Bedingungen man das in Zukunft macht. Die NATO hat auch gesagt, es war eigentlich nur die NATO, waren auch viele andere Staaten dabei, zuletzt 47 oder 50 Staaten, die dabei waren. Together in, together out. Also wir gehen zusammen rein und wir gehen zusammen raus. Und letztlich, und das, Herr Kleine-Brockhoff, hat Trump angefangen zu sagen, es gibt Friedensverhandlungen, aber unabhängig davon bestimmen wir jetzt einen Termin, wo wir einseitig rausgehen. Biden hat das dann nochmal beschleunigt, leider. Aber der Grundfehler ist zu sagen, wir gehen ohne jede Bedingung zu einem bestimmten Zeitpunkt raus. Dann kann die andere Seite einfach abwarten und muss keinerlei Zugeständnisse machen.
Herr Ferros, was glauben Sie, welche Gefahren drohen uns jetzt aus diesem Taliban-Regime in Kabul?
Ja, ich möchte an dieser Stelle vielleicht nochmal einen Blick in die Vergangenheit werfen und einige der Dinge, die auch gesagt wurden, so nicht unwidersprochen im Raum stehen lassen, weil ja, mir fehlt ja auch ein bisschen so die Selbstkritik an diesem ganzen Einsatz und dass man da jetzt nach 20 Jahren Krieg und NATO-Einsatz, der in jeglicher Hinsicht gescheitert ist, nochmal sagt, militärisch war alles gut. Ja, das war's, wir sind nicht schuld, die korrupte Elite ist schuld. Es stimmt, die korrupte afghanische Elite hat sehr viel kaputt gemacht. Aber wie ist die denn überhaupt an die Macht gekommen? Also wir haben das Ende 2001 gesehen, als der War on Terror in Afghanistan gestartet ist, sind die Amerikaner und ihre Verbündeten dort einmarschiert und hatten eigentlich keinen Plan, weil das in erster Linie war dieser Einsatz weder irgendwie groß Regime Change noch humanitär oder so, sondern das war einfach ein Rachefeldzug, das muss man auch so sagen, obwohl kein einziger der Attentäter der Angriffe des 11. September ein Afghane war und obwohl die Personen, die Osama Bin Laden zum Beispiel in den 90er Jahren nach Afghanistan gebracht hatten, er war ja auch in den 80ern in Afghanistan bzw. Pakistan, aber die Mujahideen-Warlords, die ihn nach Afghanistan gebracht hatten, waren plötzlich auf der Seite der Amerikaner und auch das wurde nicht hinterfragt. Und zu guter Letzt wurde dieser Mann, also Osama Bin Laden, über ein Jahrzehnt später in keinem afghanischen Dorf oder so getötet, nach zahlreichen Drohnenangriffen, anderweitigen Militäroperationen, die hauptsächlich Zivilisten getötet haben, sondern in der pakistanischen Garnisonsstadt Abbottabad. Und viele Afghanen haben sich zu Recht damals gefragt, hey, Moment mal, ihr habt den die ganze Zeit gesucht, jetzt war der aber quasi bei einem eurer Verbündeten versteckt und ob die das gewusst haben oder nicht, das mal beiseite, aber wieso wird da überhaupt nicht mehr darüber so geredet? Und jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, was wir heute haben, auch das muss man damit in Verbindung ziehen, weil wir haben ein Taliban-Regime und jeder der Insider oder jeder, der gewisse Insights hatte, diesen Krieg verfolgt hat in den letzten Jahren und ich meine aufmerksam verfolgt, also wirklich sich auch mit gewissen Namen und Personen und so beschäftigt hat, der wird feststellen, hey, Moment mal, hier sind ja viele Namen, die ich kenne. Wieso? Weil die in den letzten zwei Jahrzehnten immer wieder nach sogenannten Antiterroroperationen für tot erklärt wurden. Zum Beispiel der Taliban-Führer Sirajuddin Haqqani, der jetzige Innenminister des Taliban-Regimes, oder sein Onkel Khalil Rahman Haqqani, der jetzt Minister für Geflüchtete ist. Ähnlich verhält es sich mit anderen Männern, die jetzt dort wieder das Sagen haben. Und diese Männer wurden in den letzten 20 Jahren regelmäßig für tot erklärt. Also nicht nur ich habe darüber regelmäßig geschrieben, sondern auch andere Kolleginnen. Und niemand stellt die offensichtliche Frage, hey, Moment mal, wenn die alle leben, wer wurde denn an deren Stelle eigentlich getötet? Und es gibt da eine gute Studie, zum Beispiel von der britischen Menschenrechtsorganisation Reprieve aus 2014, die beinhaltet nicht mal Afghanistan, sondern Pakistan und Jemen. Und da wurden einfach in diesen zwei Ländern nur, wurden für 41 Drohnenziele über 1.100 Menschen getötet. Und die meisten dieser Ziele, zum Beispiel der besagte Haqqani, leben bis heute.
Das, ich denke, ich würde da gleich gerne anschließend Herrn Neumann fragen und auch Herrn Kleine-Brockhoff. Hat man sich da mit den falschen Leuten unter Umständen auch verbündet in Kabul? War das Ignoranz oder hat man sich nicht interessiert? Hat man es nicht gesehen? Hätte man es sehen müssen, wie korrupt das dort ist, das Regime?
Da sind ja verschiedene Probleme zusammengekommen. Also erstmal hat natürlich Herr Verrost natürlich recht, dass die Antiterrorismuskampagne der Amerikaner natürlich oftmals unpräzise war und auch durch solche Fehlschläge auch mehr Feinde geschaffen hat und auch den Taliban indirekt geholfen hat, Leute zu rekrutieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir in einer sehr schlechten Situation waren, weil wir im Prinzip darauf angewiesen waren, mit jedem zusammenzuarbeiten, der gegen die Taliban war. Und da wurde eben oft nicht genügend unterschieden. Und da wurde dann gesagt, okay, du bist gegen die Taliban, du bist gegen Al-Qaida, deshalb bist du unser Freund. Dass diese Person möglicherweise auch ein Warlord ist, dass diese Person möglicherweise ein Drogenhändler ist, dass diese Person hochkorrupt ist, das war uns weniger wichtig als die Tatsache, dass diese Person bereit war, mit unserer Unterstützung gegen die Taliban zu kämpfen. Das heißt, wir haben auch das System, das wir jetzt kritisieren und was Herr de Maizière zu Recht kritisiert, das haben wir zum Teil auch mit geschaffen. So ehrlich muss man sein.
Aber zu der Ehrlichkeit gehört eben auch die Einsicht, dass wenn man einen militärischen Konflikt führt, ihn auch zunächst mal gewinnen muss. Und den muss man mit gewinnen mit den Leuten, die da sind. Und deswegen bestand eine teuflische Alternativlosigkeit darin, sich mit denen zu verbünden, die gegen die Taliban waren. Der wichtigere Fehler aus meiner Sicht, der gemacht worden ist, sich über diesen langen 20-jährigen Einsatz hinweg nicht stärker später auf die Bedingungen und auf die Notwendigkeiten von Good Governance eingestellt zu haben und auch dann später, als nicht mehr in gleichem Maße gekämpft wurde und es eine Ausbildungsmission wurde, die Zahl der Truppen reduziert wurde, dass man sich dort die Partner nicht genauer angeguckt hat und dort nicht genauer nachgehalten hat, was eigentlich die Erfolge waren. Und eins erlauben Sie mir bitte noch zu sagen, dass wir hier bitte keine Kategorienverwirrung einführen wollen. Es handelte sich sich nicht um einen Rachefeldzug, sondern um eine Selbstverteidigung mit dem Ziel, eine Wiederholung eines mörderischen Anschlages zu verhindern. Das wollen wir bitte nicht durcheinander werfen.
Herr Kleinebrock, auf dem stimme ich ausdrücklich zu. Das muss man, glaube ich, noch
gerne einschneiden. Ja. Nee, aber ich würde da vielleicht noch eine Ergänzung meinerseits als Antwort darauf. Sie haben gerade gesagt, okay, es gab keine Alternativen. Man hat sich mit denen verbündet, die gegen die Taliban gekämpft haben, und hat dann nicht genauer hingeschaut. Aber einer der großen Systemfehler war ja dann auch, dass man kurz nach dem Einsatz, also die Taliban waren Ende 2001, Anfang 2002 in dieser Zeit gestürzt und massiv geschwächt. Also die hatten da nichts mehr zu sagen und waren verhandlungsbereit zur damaligen Zeit.
Der Punkt, bitte? Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt,
Herr Neumann,
dass 2002, ja? 2003 eine Situation da war, wo ziemlich viel Goodwill in der afghanischen Bevölkerung da war. Die Taliban waren geflohen oder geschlagen und die Taliban kamen erst 2006 wieder zurück. Und ich glaube, Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass in dieser Zeit es versäumt wurde, erstens die Mittel zur Verfügung zu stellen, um tatsächlich die Sicherheit zu schaffen, wirtschaftlichen Wohlstand zu schaffen, Fortschritt zu schaffen und auch die Möglichkeit zu schaffen, dann auch eine andere zivile Grundlage, andere zivile Eliten zu schaffen. Ich glaube, der große Fehler wurde genau in diesem Zeitraum 2002 bis 2005 gemacht. Ab 2006, als dann die Taliban wieder zurückkamen und es wieder zu diesem Aufstandskampf kam, da war es im Prinzip schon zu spät.
Herr Neumann, man könnte Ihren Punkt auch anders machen, indem man sagt, der größte Fehler des Afghanistan-Einsatzes war der Irak-Feldzug. Denn die Fokusveränderung hat genau diese Probleme ja mit erzeugt, denen Sie gerade reden.
Zum Teil, die Amerikaner wollten 2002, 2003 raus. Aber wir Europäer haben ja gesagt, wir wollen da bleiben. Wir wollen da weitermachen, weil wir glauben, es gibt hier noch eine größere Mission. Wir wollen dieses Land stabilisieren. Wir wollen Menschenrechte durchsetzen. Aber dann haben eben die Europäer dabei versagt, zu sagen, dann müssen wir eben auch den Einsatz bringen, um das überhaupt realistisch zu machen.
Schauen wir noch mal kurz auf die Gruppe der afghanischen Zivilgesellschaft, die profitiert hat von dem Einsatz, zumindest vorübergehend, die Gruppe der Frauen und Mädchen. Frau Jeska, was bedeutet denn der Sieg der Taliban jetzt für die Zukunft der afghanischen Zivilgesellschaft und vor allen Dingen der Frauen im Land, die ja inzwischen zumindest eine Idee davon haben, was es heißt, in einem freiheitlichen System zu leben?
Ich muss gerade sagen, ich finde diese Diskussion ein bisschen beklemmend, weil es sich so für mich so ein bisschen anhört, als würden wir hier alle Monopoly spielen. Natürlich die ganzen strategischen Ziele und alles, was angestrebt werden sollte, das höre ich mir jetzt alles an. Aber ich schreibe ja Reportagen und ich treibe mich dafür nicht unbedingt in Politikerkreisen herum, sondern mehr bei den Menschen und gucke mir an, was das für die bedeutet. Und was ich eben sehe bei dieser Diskussion ist, dass das offensichtlich nicht so zum Tragen kommt, was das denn für die Afghanen bedeutet. Das ist ein ganzes Volk, ein ganzes Land, was da jetzt in den Abgrund gestoßen wurde, was der Verzweiflung preisgegeben wurde. Also wir spielen ja hier nicht Monopoly, es geht ja um Menschen. Und um auf Ihre Frage zu kommen, was das für die Frauen bedeutet, das bedeutet für die Untergang. Was sollen die jetzt machen? Die Mädchen dürfen nicht mehr zur Schule gehen ab der 6. Klasse. Es sieht auch nicht so aus, als würde sich das jetzt noch ändern. Die Studentinnen gehen nicht mehr an die Universität, es sei denn, sie sind bereit, sich dem anzupassen, dass sie sich entweder verhüllen oder zumindest doch gewisse Regeln befolgen. Die Professoren sind ausgetauscht worden gegen Mullahs, die nichts zu erzählen haben und auch nichts lehren können. Viele junge Mädchen, die jetzt keine Perspektive mehr haben, überlegen, ob sie jetzt vielleicht doch heiraten sollten, weil das die einzige Form ist, jetzt ihrem Leben irgendwie noch Erfüllung zu geben. Also ja, es stimmt alles. Natürlich haben wir Schulen gebaut und für Bildung gesorgt und Krankenhäuser. Aber das alles war doch nur etwas, was zählte und was wichtig war und auch einen Effekt hatte, solange diese schützende Hand darüber war, dass die Frauen das auch in Anspruch nehmen konnten mit Freiheiten. Und jetzt sind diese Freiheiten alle weg. Wir haben sie ja auch aufgefordert quasi dazu, diese Form von Emanzipation und Feminismus und Selbstbestimmung durchzusetzen, die wir ja so richtig finden. Es ist ja nicht so, dass die afghanischen Frauen vorher nicht in gewisser Weise emanzipiert waren, eben nur nicht nach unseren Vorstellungen. Also haben wir ihnen erzählt, wie es richtig ist. Dann haben sie es alles brav gemacht, wie es brave Schüler machen. Und jetzt sind wir raus und sagen, oh sorry, tut uns leid, ist dumm gelaufen. Wir haben euch zwar gesagt, ihr sollt das alles machen, aber jetzt können wir leider nichts mehr für euch tun. Also jenseits aller Überlegungen, was hat dieser Afghanistan-Einsatz gebracht, finde ich das einfach ganz entsetzlich, was am Ende daraus geworden ist für die Menschen, nicht für uns oder dafür, was bedeutet das für die Politik, sondern was bedeutet das für die Leute vor Ort. Und es bedeutet einfach abgrundtiefe Depressionen zurzeit. Ich habe heute wieder 3 E-Mails gekriegt von Leuten, die mir geschrieben haben, es geht mir einfach so schlecht. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und ich finde, dass das in unserer ganzen Betrachtung dessen, was wird aus Afghanistan, doch auch eine Rolle spielen muss. Wir sind in ein geschundenes Land reingegangen und haben dieses Land mit diesem Militäreinsatz noch viel mehr geschunden.
Das wäre jetzt eine Frage an die Runde. War dieser Versuch, westliche Werte in diese Stammesgesellschaft einzupflanzen, ohnehin vermessen? War das die Hybris des Westens? Herr Teile-Brockhoff oder de Maizière?
Ja, was heißt jetzt Hybris des Westens? Die allgemeinen Menschenrechte der UNO gelten weltweit. Wir sind davon überzeugt, dass die Gleichbehandlung von Frauen und Männern ein allgemeines Menschenrecht ist. Jetzt heißt es, na, wie konnten wir uns da einmischen? Was ich wichtig finde, die schützende Hand, das war ein schönes Bild, was Frau Jeska gesagt hat. Wenn die schützende Hand nicht da ist, dann entstehen in bestimmten Staaten Dinge, die wir nicht wollen. Und jetzt gibt es dann 2 Möglichkeiten. Entweder wir intervenieren oder wir lassen es. Und beides hat seinen Preis, einen hohen politischen Preis. Und wenn man nicht interveniert, dann wird man Menschenrechtsverletzungen zusehen müssen. Das ist so. Dann kann man Sanktionen machen, die sind sinnlos gegenüber den Taliban, da ist ja mehr oder weniger alles am Boden. Wenn man jetzt sogar ihnen humanitäre Hilfe gibt, dann muss man wieder lernen, mit dem Teufel Kirschen zu essen, was auch ein Problem in der Außenpolitik ist. Also ich will sagen, Außen- und Sicherheitspolitik ist nicht ohne Widersprüche zu machen. Jetzt zu sagen, na gut, das war alles falsch, für Menschenrechte irgendwo eine schützende Hand des Westens zu erheben. Das kann man machen, dann heißt es aber in Zukunft, wir werden millionenfache Mord wie in Afrika werden wir zusehen müssen, in Ruanda, oder wir werden Menschenrechtsverletzungen halt hinnehmen müssen. Das ist der Preis dafür, dass man nicht interveniert. Ich bin nicht für Intervention in jedem Fall, man muss nur den Preis benennen, den das auch hat, und der ist hoch.
Wir haben hier ein Dilemma vor uns. Wenn Frau Jeske sagt, zu Recht, für die Frauen bedeutet das der Untergang. Nur umgekehrt stellt sich doch die Frage, sollte man einen Art feministischen Feldzug ad infinitum machen? Das geht ja nun auch nicht. Das heißt, eine gewisse Moderation und eine gewisse Zwischenlage und das Aushalten von Widersprüchen wird notwendig sein, um nicht ad infinitum Intervention in Ländern durchreiten zu müssen. Gleichzeitig ist aber auch die Vorstellung, dass man große, grobe Menschenrechtsverletzungen, Genozide zum Beispiel, einfach nur geschehen lässt, genauso unerträglich. Wir müssen ja den Preis, und Herr de Maizière hat das gerade gesagt, von Intervention gegen den Preis von Nichtintervention abwägen. Und der Preis von Nichtintervention, den kann man zum Beispiel in Syrien sehen. Vielleicht hat gute Gründe, in Syrien nicht interveniert zu haben, aber auch diese Gründe sind mit Preisen verbunden. Und das wird eigentlich die Abwägungsfrage der Zukunft sein. Wir haben eine Lage, in der niemand in der westlichen Welt sich nach irgendwelchen Interventionen sehnt. Dieses ist auch ein Teil des amerikanischen hegemonialen Moments gewesen, der nun aber vorbei ist. Und die Frage stellt sich eigentlich nicht danach, was die nächste Intervention ist, sondern die Frage stellt sich, wie halten wir die Menschenrechtsverletzungen, wie halten wir die Probleme aus, die durch Nichtintervention in Zukunft gestehen werden, und welches kann das Management außenpolitischer Probleme sein in Zonen, die überhaupt nicht beeinflussbar sein werden durch westliche Politik, geschweige denn durch Intervention.
Genauso ist es.
Aber muss man nicht an dieser Stelle auch sich fragen, ob man überhaupt Demokratie exportieren kann, so wie die USA das gemacht haben, beispielsweise in Deutschland oder auch in Japan? Und was ja auch ein Stück weit zum Sendungsbewusstsein der USA dazugehört.
Es gehört zum Sendungsbewusstsein von uns allen. Wir sollten da nicht die USA in den Fokus nehmen, sondern ist die Frage des demokratischen Universalismus, inwiefern der sozusagen immanent ein verbreitungswillig ist. Das hat für uns genauso viel wie für Frankreich oder den USA zu tun. Und das genau ist die Frage in Zukunft, was die Voraussetzungen dafür sind. Und natürlich ist eine Stammesgesellschaft, die überhaupt keinen zentralstaatlichen Ankerpunkt hat, die denkbar schlechtesten Voraussetzungen dafür, die auch keine demokratischen Traditionen hat. Und das, glaube ich, wird man in Zukunft dabei auch bedenken müssen. De Maizière hat es erwähnt, in Japan und in Deutschland hat es funktioniert. In Deutschland teilweise auch deshalb, weil wir mit einer totalen Niederlage, auch einer moralischen Niederlage zu tun hatten und demokratische Traditionen zur Verfügung hatten. Also ich würde nicht gänzlich ausschließen, dass es sowas gibt wie Staatsbildung.
Ich würde gern bitte...
Herr Neumann. Ganz wichtig ist, ich glaube, der größte Fehler ist, aus Afghanistan rauszugehen und zu sagen, das kann niemals funktionieren. Aber wir müssen uns bei jeder solchen Intervention fragen, was sind unsere Ziele? Sind die erreichbar? Im Fall Afghanistan haben wir uns das schwerste Land der Welt für diese Demokratiemission ausgesucht. Und zweitens, sind die Mittel, die wir dafür bereit sind einzusetzen, reichen die aus, um diese Mission zu erfüllen? Und das kann in manchen Fällen zu der Antwort führen, nein, wir lassen es lieber sein, aber in anderen Fällen kann es durchaus so sein, dass es die Möglichkeit gibt.
Herr Ferros. Also ganz kurz von meiner Seite, ich muss das wirklich leider so sagen, aber ich finde es zum Teil unerträglich, wie hier in dieser Runde gesagt wird, diese Stammesgesellschaft, diese zurückgebliebenen Leute quasi, die kann man sowieso nicht demokratisieren. Pech gehabt, wir haben es versucht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich versuche das jetzt ganz kurz zu dekonstruieren, damit Sie vielleicht auch meinen Unmut nachvollziehen können. Man kann doch nicht in ein Land reinmarschieren, gleichzeitig sich dort mit korrupten Politikern wie Karzai, brutale Warlords und Menschenrechtsverbrecher, die den Taliban in vielerlei Hinsicht in nichts nachstehen, verbünden und dann darauf hoffen, dass die irgendwie jetzt demokratisch werden, während man selber gleichzeitig durch die Art der eigenen Kriegsführung in diesem Land und auch in anderen Regionen der Welt die eigene Rechtsstaatlichkeit hier untergräbt. Beispiel Drohnenangriffe, man ist hier ganz...
Was hätten Sie denn gemacht? Also, was hätten Sie denn gemacht?
Bitte, ja, ich würde gerne ausreden. Ja. Also, wie gesagt, Sie haben hier Akteure, also nicht Sie, also Sie wissen, wie ich meine, die westliche Staatengemeinschaft hat Akteure ermächtigt, die keine Demokraten waren, sondern jegliche demokratische Institution per se ausgehöhlt hat, um sich persönlich zu bereichern. Akteure wie zum Beispiel der letzte König Zahir Shah, der schon in den 60ern eine Art Demokratie-Experiment in Afghanistan gewagt hat, die wurden alle beiseite geschoben, weil man diese Anti-Taliban-Akteure, die dann auch noch schwer bewaffnet wurden und in den Jahren darauf dann zahlreiche Menschenrechtsverbrechen begangen haben und eben auch zahlreiche Racheaktionen, die hat man da ermächtigt und zur politischen Elite gemacht. Was haben diese Akteure gemacht? Hilfsgelder verschlungen in Milliardenhöhe, Ich war 2019 in einem Dorf, das noch zu Kabul gehört, zu Provinz Kabul. Dort gab es nichts. Ich war dort und habe für die Dorfbewohner eine deutsche Wasserpumpe, die ein Afghaner aus Deutschland dorthin gespendet hatte. Für die habe ich da die Gebrauchsanweisung übersetzen müssen. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie ich mich aufgeregt habe, weil ich mir dachte, das gibt's doch nicht. Wo sind denn diese ganzen Hilfsgelder, wenn in diesem Dorf 20 Minuten vom Präsidentenpalast nichts ist und es gleichzeitig von den Taliban kontrolliert wird? Es wurde damals schon von den Taliban kontrolliert.
Herr Ferros, jetzt hat gerade Herr de Maizière eingeworfen, was hätten Sie gemacht? Was hätten Sie anders gemacht?
Alleine König einzufliegen hätte es auch nicht gelöst.
Natürlich nicht, aber Sie haben sehr bewusst mit Akteuren, tut mir leid, dass ich jetzt immer Sie sage, aber Sie fragen ja mich, was haben Sie gemacht?
Ja, ja.
Die Staatengemeinschaft, Sie haben das ja schon differenziert.
Genau. Ja. Richtig, ja. Also Sie haben bewusst mit Kriegsverbrechern und korrupten Politikern zusammengearbeitet und wenn, es wurde in den Jahren zuvor, und das wurde Ende 2019 aufgrund der Afghanistan Papers auch deutlich, da wurde schon sehr früh bemerkt, dass das nicht hinhauen wird, weil man hier mit den falschen Leuten zusammenarbeitet und man hat das ignoriert. Man hat das einfach ignoriert. Man hat es ignoriert und jetzt steht man da, 20 Jahre später, hat dann mit den Taliban verhandelt auch noch, die, mit denen man vor 20 Jahren hätte sicher um einiges leichter verhandeln können, weil die überhaupt keine Macht hatten, hat sie jetzt nun zurück an die Macht gebracht, mehr oder weniger, und sagt, wir haben damit nichts zu tun, das Land hat keine demokratische Kultur und ja, die Frauen, die sind ja sowieso auch alle zurückgeblieben, Sie müssen vorstellen, also meine eigene Großmutter war in den 60er Jahren eine Schuldirektorin in einer Stadt weit weg von Kabul und gleichzeitig eine fromme muslimische Frau, aber auch eine Matriarchin, unter der viele Männer gearbeitet haben. Und ich kann über solche Sachen nur lachen, wenn ich das höre, weil ja, hier wird einfach eine ganze Bevölkerung abgestempelt.
Gut, Herr Ferros, ja, das ist schade. Vielleicht habe ich mich da auch vorhin missverständlich ausgedrückt. Das tut mir leid. Das war nicht so gemeint. Ich glaube auch, dass die anderen das nicht so gemeint haben. Aber ich weiß nicht, wer möchte denn gerne darauf antworten? Wer möchte darauf antworten? Herr de Maizière oder Herr Kleine-Brockhoff, könnte ich mir vorstellen?
Naja, dieses Land, wir haben ja schon gesagt, das ist also weder ein Steinzeitland, wie Frau Jeska das über einige Täler beschrieben hat, noch ist es ein Zentralstaat, noch hat es eine große demokratische Kultur. Es ist sehr unterschiedlich. Ich bin in Bamiyan gewesen vor den Buddha-Figuren. Da haben über Jahrhunderte haben dort Buddhisten und Muslime friedlich zusammengelebt. Ich bin in Mazar in der Blauen Moschee gewesen. Die ist im 15. Jahrhundert gebaut worden. Eine der schönsten Moscheen der ganzen Welt. Und eine einzige Familie hütet sozusagen, wir würden sagen, wie ein Küster diese Moschee, dort hat es nie einen Anschlag gegeben. Ja, es gibt diese uralten Traditionen, es gibt auch übrigens sehr erfolgreiche Afghanen im Ausland, Ärzte, Ingenieure in der ganzen Welt, das ist wahr. Aber gleichzeitig, das Land ist ja auch nicht als Land zustande gekommen, die Briten haben es geteilt, aber so wie es 2001 war, auch durch den Exodus, der es über Jahrzehnte gegeben hat, gab es nicht irgendwelche Eliten, mit denen man anders hätte zusammenarbeiten können, als die, die zu Recht Herr Ferros ja relativ kritisch beschrieben hat?
Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich möchte gern noch zwei Dinge ansprechen. Und zwar zum einen, was bedeutet denn jetzt die Erfahrung aus dem Afghanistan-Einsatz für den Bundeswehreinsatz in Mali und für künftige Out-of-Area-Einsätze? Einiges ist schon gesagt worden. Man muss sich genau klar werden, welches Ziel man hat und ob man das überhaupt einhalten kann. Aber was müssen wir uns da eigentlich noch deutlich machen? Die Situation in Mali ist ja nicht sehr viel besser als das, was wir in Afghanistan erlebt haben.
Die Einsätze sollen ja jetzt evaluiert werden. Und das ist auch gut so. Man muss sich vorlegen, ob die deutschen Instrumente angemessen sind. Dazu zählt sicherlich der bei uns eigentlich völlig unumstrittene vernetzte Ansatz, die Zusammenarbeit von Bundeswehr, von Diplomatie, von Entwicklungshilfe, von Polizei, von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Haben wir uns in die Tasche gelogen? Funktioniert die Koordination so? Gibt es eine Evaluierung? Gibt es eine Zielvorstellung? Funktioniert das alles so, wie das im Lehrbuch gestanden hat? Und wie muss man das reformieren? Wir haben eine Ertüchtigungsinitiative, die in verschiedenen Ländern der Welt operiert. In Mali, das haben Sie angesprochen, auch in Burkina Faso, im Irak, in Niger, an anderen Orten. Eigentlich eine schöne Idee, Hilfe zur Selbsthilfe. Aber wir haben es eben angesprochen, und das ist auch der zutreffende Kern der Kritik von Herrn Ferros, dass wir dort ein Minimum an Good Governance brauchen, um staatliche Strukturen und nicht auf Strukturlosigkeit treffen. Denn dann bildet man aus, aber es kommt am Ende dabei nichts raus und kann sogar zum Gegenteil führen, wenn es die falschen Strukturen stützt. Also mit anderen Worten, hier wird eine Evaluation von Mitteln und Methoden notwendig sein und auch die Ziele werden rekalibriert werden müssen. Ich glaube, einen so umfassenden Einsatz mit einem so umfassenden Ziel wird man so schnell nicht wiedersehen wollen.
Und Herr de Maizière, die Frage noch an Sie, was macht denn dieser misslungene Einsatz in Afghanistan mit dem Selbstverständnis der Bundeswehr?
Ich will zunächst noch eine ganz kurze Ergänzung machen zu dem, was Herr Kleine-Brockhoff gesagt hat. Wir Deutschen müssen vor allen Dingen auch begreifen, wir sind nicht alleine auf der Welt. Wir sind Teil des Bündnisses NATO, wir sind Teil der EU. In Mali sind wir vor allen Dingen auch, weil die Franzosen uns darum gebeten haben. Wenn man jetzt sagt, wir halten das nicht richtig, wir lassen das, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf das deutsch-französische Verhältnis. Das muss man auch berücksichtigen, dass wir sozusagen nicht am deutschen Wesen alleine die Welt genesen kann. So, jetzt zu der Frage, was machst du mit der Bundeswehr? Jetzt sage ich mal was ganz Hartes als ehemaliger Verteidigungsminister. Die Bundeswehr hat sich massiv durch Afghanistan verändert. Die Bundeswehr hat gelernt zu kämpfen. Sie hat auch international dadurch Respekt gewonnen, weil man vorher nicht gedacht hat, dass die Bundeswehr überhaupt kämpfen kann. Sie ist eine Einsatzarmee geworden von einer Wehrpflichtarmee. Das hat auch erhebliche Auswirkungen, die jetzt heute nicht Gegenstand dieser Sendung sind. Die richtige Mischung zu finden zwischen Vorbereitung für Landesverteidigung und damit Abschreckung zu leisten und gegebenenfalls doch noch Auslandseinsätze außerhalb des NATO-Gebiets zu machen, das zu kalibrieren, das wird die ganz schwierige Aufgabe der Zukunft sein.
Herr Neumann, ab kommender Woche werden wir vermutlich die neue Bundesregierung im Amt haben. Welche Aufgaben sehen Sie gerade mit Blick auf die Terrorismusgefahren international auf die neue Bundesregierung zukommen?
Also ich denke, dass ein wichtiger Punkt genau dieser vernetzte Ansatz ist, der ja auch schon beschrieben wurde, dass deutsche Außen- und Sicherheitspolitik besser miteinander koordiniert wird und dass zivile und militärische Missionen besser aufeinander abgestimmt werden. Was den Terrorismus angeht, ist natürlich die Tatsache, dass wir an vielen Orten problematische Zonen haben und genau aufpassen müssen. Tatsache ist allerdings auch, dass die Terrorismusbekämpfung in den letzten paar Jahren in Deutschland schon sehr viel besser geworden ist und dass wir die Art von Anschlägen, die wir Mitte letzten Jahrzehntes hatten, große koordinierte Anschläge von großen Netzwerken, die im Ausland operiert haben und in Deutschland oder in anderen Staaten Menschen angewiesen haben, dass das nicht mehr möglich ist. Und insofern sind wir nicht an einem schlechten Punkt. Das bedeutet nicht, dass man sich zurücklehnen sollte, aber die Terrorismusbekämpfung funktioniert in Deutschland gar nicht so schlecht, wie man häufig denkt.
Die letzte Frage geht an Frau Jeska und auch Herrn Ferros, nämlich welche Erwartungen haben Sie an die künftige deutsche Außenpolitik mit Blick auf Afghanistan und wie schwer wird es die voraussichtliche Außenministerin Annalena Baerbock als Frau haben, wenn sie mit Taliban zum Beispiel verhandeln möchte?
Also ich bin sehr dafür, dass die humanitäre Hilfe nach Afghanistan gebracht wird, weil es nicht die Taliban sind, die dann darunter leiden, wenn die nicht kommt, sondern es ist die Zivilbevölkerung. Und wenn man dem glaubt, was das Welternährungsprogramm und die UN-Organisationen voraussagen, dann steht dem Land eine sehr, sehr große humanitäre Katastrophe bevor. Und wenn wir schon in der Vergangenheit auch mit dem Tod und dem Teufel in Afghanistan paktiert haben, um unsere Ziele durchzusetzen, sehe ich nicht ein, warum wir das jetzt nicht auch tun sollten, um den Leuten humanitäre Hilfe zu bringen. Was Frau Baerbock als unsere Außenministerin anbelangt, wenn die nach Afghanistan geht, ich habe selber nicht das Gefühl gehabt, dass ich Probleme mit den Taliban hatte. Die sind mir weder blöd gekommen, noch hat irgendeiner von denen mich je beleidigt oder diskriminiert. Ich hatte schon sehr das Gefühl, dass man in gewissen Ebenen, vor allen Dingen in der Politik, vernünftig mit denen reden kann, dass ich jetzt auch nicht, als nur weil ich eine Frau bin, dort ausgegrenzt werde. Das, was für Westler möglich ist, ist natürlich für Afghaninnen nicht möglich. Wir sind da in einer privilegierten Situation und werden anders behandelt, als jetzt eine afghanische Frau behandelt wird.
Mhm. Herr Ferros, welche Forderungen haben Sie an die deutsche Außenpolitik?
Ich kann eigentlich tatsächlich nur das unterschreiben, was Frau Jeska bereits gesagt hat. 30 Millionen Afghanen befinden sich zum Teil schon in einer humanitären Katastrophe. Und ich denke, es kann nicht sein, dass man diese Menschen nun im Kollektiv bestraft, weil die Taliban wieder an der Macht sind. Vor allem, weil man, wie vorhin eben erwähnt, für diese Rückkehr teilweise mitverantwortlich war. Und der Umgang der Taliban mit westlichen Politikerinnen, ich sehe das auch ähnlich wie meine Kollegin. Also ich denke nicht, dass die Taliban da jetzt irgendwie vor allem mit potenziellen Geldgebern schlecht umgehen werden. Zwar, es ist leider so, dass dieser Akteur, aber auch andere Akteure in Afghanistan, konnte man vor allem als Journalist gut merken in den letzten Jahren. Ich werde in Afghanistan als afghanischer Journalist wahrgenommen, als Afghane in erster Linie und nicht als jemand, der in Europa aufgewachsen ist. Und es gibt da einen unterschiedlichen Umgang und es gibt da natürlich Privilegien, die man genießt als Westler. Und deshalb denke ich, dass die Taliban trotz ihrer Frauenfeindlichkeit mit Frau Baerbock jetzt nicht schlecht umgehen werden.
Das werden wir beobachten. Herzlichen Dank in die Runde. Das war unser Forum Frauenkirche. 20 Jahre Krieg gegen den Terror, Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz. Eine Kooperation von Deutschlandfunk Kultur, der Stiftung Frauenkirche Dresden und der Sächsischen Zeitung. Es diskutierten Thomas de Maizière, ehemaliger Bundesverteidigungs- und Bundesinnenminister, Emran Ferros, österreichisch-afghanischer Journalist und Buchautor, Andrea Jeska, Journalistin und Buchautorin, Peter Neumann, Terrorismusforscher vom King's College in London, und Thomas Kleine-Brockhoff, Vizepräsident des German Marshall Fund of the United States. Herzlichen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.